Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: zwischen Lachen und Weinen, wenn Angehörige dement werden. Eine Demenzerkrankung ist neben vielen organisatorischen Fragestellungen für die Betroffenen und Familienangehörigen oft mit psychischen Belastungen, Ängsten und Stress verbunden. Manchmal kann es für Patienten und ihre Familien sehr schwierig sein, allein damit fertig zu werden. Anfang des Jahres stand uns Dr. Holger Jahn zum Thema Demenz und Alzheimer als Gesprächsgast zur Verfügung. Heute geht es darum, wie gehen Angehörige mit dem Thema Demenz um? Wie erleben Sie die Demenzpatienten? Was raten Sie anderen Betroffenen? Mein Name ist Christiane Hartung-Kolbaum und mein Gast ist die Journalistin und Moderatorin Bettina Tietjen. Bettina Tietjens Vater war an Demenz erkrankt und ist mittlerweile verstorben. Das Erlebte hat sie in ihrem Buch Unter Tränen gelacht verarbeitet. Heute steht sie uns für ein Interview zum Thema Demenz zur Verfügung. Herzlich willkommen, Frau Tietjen.
Ja, hallo, freue mich, hier zu sein.
Frau Tietjen, ich habe in der Einleitung schon gerade ein bisschen erzählt, Ihr Vater ist an Demenz erkrankt, ist dann mittlerweile ja leider auch verstorben. Sie haben das Erlebte in Ihrem Buch Unter Tränen gelacht verarbeitet. Wann haben Sie das erste Mal gespürt, dass mit Ihrem Vater etwas nicht stimmt?
Das war lange, lange bevor das offiziell festgestellt wurde. Also meine Schwester vor allen Dingen, die ja direkt nebenan lebte, hat mir dann so komische Sachen über ihn erzählt. Die sagte so, der Vati hat jetzt plötzlich seinen Schlüssel verloren, da habe ich ewig nachgesucht, dann war der im Tiefkühlschrank oder er hat seine Socken in den Brotkasten gelegt oder er hat Essen im Kühlschrank verschimmeln lassen. Also mal ganz abgesehen von seiner Vergesslichkeit. Also die Vergesslichkeit war schon lange vorher da. Da glaube ich aber, das hatte gar nicht unbedingt was mit der Demenz zu tun. Er war einfach so ein Typ, der sich nicht sehr, sehr selektiv für Dinge interessiert hat. Also das kam schon lange vorher. Aber er war so weniger interessiert an allem, was wir so zu erzählen hatten. Das war komisch. Und eben diese Gegenstände, die an falschen Orten waren. Und dann fing es an, dass er plötzlich immer zum Geldautomaten fuhr. Das war auch sehr merkwürdig. Er fuhr so 3-4 Mal am Tag in die Stadt, parkte immer direkt vor dem Geldautomaten, holte sich da auch meistens ein Knöllchen, Strafzettel, weil er im absoluten Halteverbot stand und hob immer so 20-30 Euro ab. Also das war alles komisch. So, das waren so die ersten Anzeichen.
Haben Sie da schon gleich an Demenz gedacht oder haben Sie das vielleicht eher noch so ein bisschen verdrängt? Haben Sie gedacht, na ja, Vati ist eben vergesslich?
Ja, wie so alle, wie das bei allen ist. Wir haben natürlich versucht, das zu verdrängen und anders zu erklären. Wir haben gesagt, er war halt immer schon ein bisschen merkwürdig. Also mein Vater war immer so ein bisschen kauzig, ne, als Typ. Und er war ja auch schon über 80. Also haben wir gedacht, naja, ein bisschen verkeilt, ein bisschen tüdelig, das ist normal in dem Alter. Das war unsere erste Reaktion. Aber man muss auch sagen, das ist natürlich lange her. Da war das Thema Demenz noch nicht so in aller Munde und auch noch nicht so in der Öffentlichkeit präsent wie heute. Das hätte uns wahrscheinlich geholfen, wenn wir mal eine Sendung darüber gesehen hätten oder mal einen Artikel darüber gelesen. Das war damals noch eher selten der Fall.
Sie sind ja damals sozusagen, als Ihre Schwester im Urlaub gewesen ist und Sie den Anruf bekommen haben, dass das jetzt doch mit Ihrem Vater ein bisschen noch schwieriger geworden ist, als es vorher auch schon war, haben Sie ihn ja zu sich nach Hamburg geholt. War das für Sie sofort klar, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich was tun? Oder war es eher so aus der, ja, ich sag mal, so aus dem Gefühl heraus, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was man machen soll? Also hole ich ihn erstmal zu mir.
Also zwischen dem Zeitpunkt, wo wir erste Anzeichen bemerkt haben und dem Moment, wo ich ihn nach Hamburg geholt habe, da sind ja viele Jahre vergangen, das muss man sagen. Also wir haben ja dann irgendwann, als es schlimmer wurde, uns eine Diagnose geholt. Also meine Schwester war erst natürlich, wie man das so macht, bei der Hausärztin mit ihm, dann irgendwann bei der Neurologin und dann, als diese Neurologin dann sagte, ach, das ist noch im Grenzbereich, ist noch nicht so schlimm, als es dann noch schlimmer wurde, sind wir dann zusammen mit ihm zu einem Neurologen gegangen, der darauf spezialisiert war und da haben wir dann die Diagnose bekommen. Es ist also Alzheimer. Und das wird nicht besser werden. So, und dann haben wir uns erstmal beraten lassen von der Pflegeberatung der Stadt Wuppertal damals und haben uns erkundigt, wie man Betreuung organisieren kann. Also das war ein langer Prozess über stundenweise Betreuung bis hin zu Tagespflege haben wir ausprobiert. Das hat gar nicht funktioniert, weil mein Vater immer da abgehauen ist. Da wollte er überhaupt nicht sein. Und dann haben wir irgendwann zwei osteuropäische Pflegerin, also Betreuerin engagiert, die das im Wechsel gemacht haben, zwei Schwestern, die sehr nett waren, die bei meinem Vater eingezogen sind und sich ein Jahr lang um ihn gekümmert haben. So, und da, über diesen langen Zeitraum hat man sich natürlich intensiv mit dem Thema beschäftigt und überlegt, was machen wir denn, wenn es gar nicht mehr geht zu Hause? Dann haben wir uns Heime angeguckt, alle im Wuppertaler Raum, weil wir natürlich eigentlich wollten, dass er da bleibt, wo er herkommt und sein ganzes Leben ja gewesen ist. Und dann haben wir die Heime aber alle, fanden wir alle schlimm, weil von den Seniorenheimen, die da sich so anboten, war nichts dabei, wo wir gedacht haben, da können wir unseren Vater hingeben. Und dann habe ich mal, weil ich auf meiner Schwester anmerkte, dass sie nervlich stark angespannt war und sehr belastet, weil sie jetzt die Hauptlast getragen hat. Ich war ja nur in Hamburg und bin immer nur ab und zu gekommen. Dann habe ich mal angefangen, mir hier Heime anzusehen, also in meiner Umgebung. Da habe ich eins entdeckt, was einen sehr guten Eindruck macht, und habe einfach mal vorsichtshalber meinen Vater auf die Warteliste setzen lassen, weil ich dachte, wenn alle Stricke reißen, habe ich hier vielleicht noch so ein Backup. So, und dann kam der Moment, wo meine Schwester in Afrika war und ich von der Polizei nach Wuppertal geholt wurde, weil die Betreuerin einen Totalausfall hatte. Die war betrunken und musste ins Krankenhaus. Große Katastrophe. So, und dann habe ich gedacht, jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt ist es soweit, das sollte so sein, Schwester nicht zu erreichen, Betreuerin nicht einsatzfähig, ich muss meinen Vater mitnehmen. Dann habe ich im Heim angerufen, die haben gesagt, ja, kommen Sie mal, wir kriegen schon, finden schon irgendwie eine Lösung. Und so kam das.
Würden Sie aus heutiger Sicht sagen, dass man hätte vielleicht auch früher was tun müssen, ihn früher vielleicht auch ja in ein Heim geben?
Würde ich nicht sagen, weil er sich ja bis dahin sehr wohl gefühlt hat in seinem Haus. Also es hat ja ganz gut funktioniert mit den beiden Betreuerinnen. Man darf aber ja nicht vergessen, dass meine Schwester eben, als es ohne meine Schwester hätte es eben nicht so gut funktioniert. Die war ja immer da, die hat eingekauft, die hatten ja keinen Führerschein, die beiden, mein Vater konnte nicht mehr fahren, sie hat sich mit denen unterhalten, sie hat immer so ein bisschen das Ganze gemanagt, ne? Also das, ohne sie wäre das nicht gegangen. Aber wir haben natürlich immer versucht, das zu tun, was für unseren Vater das Beste war oder das uns am besten erschien. Und letztendlich war der Moment dann richtig, weil er war so weit fortgeschritten in seinem Stadium der Demenz, dass er gar nicht mehr so richtig gemerkt hat, dass er nicht mehr zu Hause ist. Und meine Schwester hatte auch einen starken Zustand erreicht, in dem nicht mehr viel hätte passieren dürfen, bevor sie, also, wie soll ich sagen, also einfach überfordert.
Naja, das Nervenkostüm war wahrscheinlich auch sehr dünn dann bei ihrer Schwester.
Ja, genau. Und das ist ja das, was ich auch immer wieder nur Angehörigen empfehlen kann. Man muss auf sich selber achten. Man muss gucken, wann ist der Moment gekommen, wo ich das nicht mehr leisten kann, wo es nicht mehr gut ist für mich und für den Angehörigen, für den Betroffenen, dass wir das hier versuchen, irgendwie alleine zu wuppen. Das geht ganz vielen so, dass die den Moment verpassen, weil keiner will das natürlich. Man will ja nicht den Menschen, den man liebt, in fremde Hände geben. Aber irgendwann muss man es, weil sonst gehen beide vor die Hunde.
Ich wollte gerade sagen, dieses schlechte Gewissen, was man ja letztendlich immer hat. Und ich muss an dieser Stelle tatsächlich sagen, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung ein bisschen. Man fühlt sich unheimlich verantwortlich. Man hat aber auf der anderen Seite dieses schlechte Gewissen. Mache ich genug? Muss ich was anders machen? Haben Sie das auch so empfunden?
Ja, absolut. Ich hatte ein besonders schlechtes Gewissen, weil ich ja hier in Hamburg war und natürlich auch nur begrenzt da immer meiner Schwester zur Seite stehen konnte. Ich konnte ja immer nur hinfahren oder ihn hierher holen, übergangsweise. Und das kam dann auch mal zu so Situationen, dass ich dann gesagt habe, wenn ich in Wuppertal war und ein paar Tage mit ihm verbracht habe, der ist doch gut drauf. Ich habe gesagt, dem geht's doch gut, ist doch wunderbar, ist lustig und bester Laune. Und meine Schwester meinte eben, ja, der reißt sich jetzt wahnsinnig zusammen. Aber wenn du wieder weg bist, dann ist er ganz anders. Und deswegen hatte ich sowieso das Gefühl, ich muss irgendwann jetzt mal was machen.
Ja, das sind diese Alltagssituationen, wo sich dann die Patienten wirklich zusammenreißen. Und man, ne, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, wo man wirklich denkt, was haben die anderen denn? Ist doch alles ganz normal.
Genau. Und als ich ihn dann ins Pflegeheim, als er dann da einquartiert wurde, hatte ich natürlich am Anfang auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil ich auch immer gedacht habe, jetzt, wenn er mich angeguckt hat und ich habe gesagt, ich muss jetzt gehen, dann hat er gesagt, ja, wieso das denn? Du wohnst doch auch hier. Also, er war dement, aber nicht so dement, dass er nichts mehr mitgekriegt hat. Also, er hat schon gedacht, irgendwas ist komisch, wieso geht die jetzt und ich bleib hier? Oder umgekehrt, wenn er bei mir zu Hause war, dann wollte er auch nicht wieder dahin. Wenn ich ihn dahin gebracht habe, hat er gesagt, was soll das? Mein Vater war ja immer so, der hat ja so gebrochenes Deutsch gesprochen. Das war ja eine sehr skurrile Begleiterscheinung, weil seit diese beiden Osteuropäerinnen bei ihm gewohnt hatten, sprach er nur noch gebrochenes Deutsch. Er hat sich das bei denen irgendwie abgeguckt und das ist auch nicht wieder weggegangen, bis zu seinem Tod nicht. Also guckt er mich an, sagte, was soll das? Oder was das soll? Wieso? Ich nicht hier wohnen. Und dann buchstabierte er Seniorenheim. Was das ist, meinte er so. Es war ein bisschen, war merkwürdig, das Ganze. Aber irgendwann haben wir uns eingespielt und dann ging das ganz gut. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich viel entspannter bin, wenn ich weiß, er ist da in guten Händen, alles Pflegerische wird übernommen und ich kann einfach nur die schönen Momente mit ihm verbringen. Das war wichtig für uns beide.
Ihr Buch heißt ja Unter Tränen gelacht.
Genau.
Waren die Tränen mehr oder das Lachen?
Also ich würde sagen, es hat sich so die Waage gehalten. Also je weiter die Demenz fortschritt und wo er dann auch andauernd ins Krankenhaus musste und wirklich auch richtige Ausfälle hatte, das ist ja so im Pflegeheim so, sobald jemand stürzt oder es irgendeine Komplikation gibt, wird sofort der Krankenwagen gerufen. Das war schon Stress für mich, also das dann immer wieder hinzukriegen, ihn wieder aufzubauen, aufzupäppeln und so. Aber ja, im Prinzip, ich würde sagen, also wir haben schon sehr schöne Momente miteinander gehabt. Wir haben schon viel gelacht. Ich habe immer versucht, ihn bei Laune zu halten und zu gucken, dass wir beide eine gute Zeit haben, ihn anzusehen, was möchte er gerade, was ist gerade so, in welchem mentalen Zustand ist er. Also das war eigentlich, es wurde immer besser, nur ganz am Ende. Aber das ist ja, ich meine, wenn das Leben zu Ende geht, man merkt, mein fast 90-jähriger Vater, der hat nicht mehr lange zu leben, dann das ist nicht schön. Also da gibt es natürlich nichts mehr zu lachen.
Das kann ich auch gut nachvollziehen. Haben Sie sich eigentlich die ganze Zeit gut unterstützt gefühlt? So, Sie haben ja auch die Pflegeberatung aufgesucht. Reicht das alles aus? Oder auch diese medizinische und soziale Betreuung? Haben Sie da Verbesserungspotenzial gesehen?
Also im Heim, wie man weiß, sind Pflegeheime natürlich personell total unterbesetzt, wie die gesamte Pflege. Das war natürlich schlimm zu sehen. Das wusste ich vorher gar nicht. Ich war noch nie vorher in so einem Pflegeheim gewesen, also außer zur Besichtigung. Die können ja gar nicht, der Zeitplan ist ja so eng gestrickt, dass die eigentlich gar keine Zeit haben, auch mal ein bisschen zu reden und sich mal ein paar Worte zu wechseln über das Nötigste hinaus, weil die gar keine Zeit haben. Die haben für jeden einzelnen Patienten, müssen die zack, zack, zack stramm ihr Programm durchziehen und müssen das dann auch noch hinterher dokumentieren. Also das ist, ich war entsetzt, als ich das gesehen habe, dass man auch noch für das Gehalt, was da geleistet wird, das sind ja alles Menschenfreunde und Freundinnen, die da arbeiten, sonst würden sie den Job gar nicht machen. Also die meisten sind ja zusätzlich noch nett und haben noch mal ein liebes Wort und also das ist also eine schlimme Situation. In den Krankenhäusern ist es noch viel schlimmer. Da habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht, weil da war jedenfalls zur Zeit, als mein Vater ins Krankenhaus musste, ist ja fast 10 Jahre her, da waren alle Pfleger und Pflegerinnen total überfordert mit dem Thema Demenz. Sie wussten gar nicht, was die konnten gar nicht auf meinen Vater eingehen. Da musste eigentlich immer jemand dabei sein, der sich kümmerte. Und in der Phase vorher, da ist auch ganz viel Luft nach oben, ne, was Betreuung angeht. Denn wenn man eine Pflegeversicherung hat, die nützt ja gar nichts. Also man kann sich ja Alltagsbegleitung holen, aber das sind ja auch immer nur 2 Stunden. Oder man kann sich über die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft informieren und gucken, was gibt es für Gruppen, für Selbsthilfegruppen, was gibt es für Preise, es gibt Gesprächskreise, es gibt Angehörigengruppen. Es gibt schon eine Menge Angebot, aber das muss man alles selbst recherchieren. Also das ist, glaube ich, für viele, die selbst schon am Ende ihrer Kräfte sind, wenn sie erkennen, ich muss was machen, auch eine Riesenaufgabe, die schwer zu bewältigen ist.
Wie war das für Sie, als Sie Ihren Vater nach Hamburg geholt haben? Sie haben ja versucht, auch regelmäßig täglich bei ihm zu sein. Sie haben Kinder, Sie sind berufstätig. Wie haben Sie das alles gemacht? Wie haben Sie das geschafft? War das eine Belastung auch für Partnerschaft und Familie oder auch so eine Art emotionale Zerreißprobe? Sie mussten ja immer sich zerreißen zwischen Beruf, Familie und Ihrem Vater.
Ja, ich frage mich das heute auch manchmal. Ich habe 9 Uhr zu meinem Mann gesagt, wie habe ich das eigentlich geschafft? Ich war fast jeden Tag bei meinem Vater. Also manchmal eben nur kurz, mal vor der Arbeit, nach der Arbeit. Aber auch wenn ich frei hatte, bin ich oft, habe ich 2-3 Stunden mit ihm verbracht, spazieren gegangen, gespielt, alles Mögliche gemacht. Es ging irgendwie. Es ging. Also ich habe das zusätzlich zu allem, was ich sonst mache, habe ich das irgendwie hingekriegt. Und meine Kinder und mein Mann mussten natürlich schon zurückstecken. Also meine Kinder waren da in der Pubertät, die waren jetzt keine Kleinkinder mehr. Ich habe dann gesagt, ich muss jetzt zum Vati, muss zum Opi, Opa. Das ist jetzt wichtiger, der braucht mich, der Opa. Und da haben die auch Verständnis für gehabt. Die waren dann auch mal mit und haben ihn auch besucht. Und mein Mann hat mich auch unterstützt, soweit das ging. Aber ich fand das einfach wichtig. Ich habe ja gemerkt, ich bin seine Hauptbezugsperson. und er braucht mich auch. Das habe ich ja auch gesehen an seinem Blick, immer wenn ich gekommen bin, dass er sich wahnsinnig gefreut hat, weil ich die einzige Person war, die ihm wirklich vertraut war. Und abgesehen von meinen Kindern jetzt und meiner Schwiegermutter, die ihn auch besucht hat, und natürlich auch meine Schwester, die dann ab und zu mal kam. Aber ich war schon sein Hauptanker. Und das braucht man auch, wenn man demenziell verändert ist. Das ist ganz wichtig.
War das belastend auch in gewisser Weise für Sie?
Ja, natürlich. Ich hatte ja eine Verantwortung für meinen Vater. Also es war nicht nur für mich also ein Zeitaufwand und auch eine seelische Belastung, sondern eben auch das Gefühl zu haben, ich muss hier sein, weil wenn ich nicht da bin, dann könnte das Bach runtergehen. Das war natürlich immer, wenn ich beim Urlaub war oder wir waren natürlich im Sommer dann auch mal 3-4 Wochen weg oder auch im Skiurlaub und so, da war immer was. Immer. Das ist ja wie verhext. Immer dann kam der Anruf aus dem Heim, ihr Vater ist gestürzt, ihr Vater hat dies und das. Deswegen habe ich ja dann zum Glück dann noch mal eine Schwester gehabt, die einspringen konnte. Aber nee, das ist schon natürlich eine Belastung.
Sie haben in Ihrem Buch auch geschrieben, dass sich ja auffälliges Verhalten gezeigt hat, wenn Sie mit Ihrem Vater unterwegs waren. Dann mussten Sie ja auch, das haben Sie auch im Buch geschrieben, auch sogar bei Ihrem Vater mal die Windeln oder die Vorlagen wechseln. Ist das etwas, wo Sie sagen, vielleicht aus heutiger Sicht, da muss man ausblenden, dass man in einer Vater-Tochter-Rolle ist, dass das eher dann so eine Art pflegerisches Handeln ist, was Sie dann an den Tag legen? Oder wie war das damals für Sie?
Ja, am Anfang war das ganz komisch und auch sehr unangenehm. Also für mich und auch für meine Schwester, da sowas machen zu müssen, ne? Unseren Vater in die Badewanne zu setzen und ihn sauber zu machen. Also für ihn war das, er hat das als weniger unangenehm empfunden als wir. Und dann irgendwann gewöhnt man sich dran, dass sich die Rollen umkehren. Also er war dann einfach unser Schutzbefohlener. Wir haben uns um ihn gekümmert und nicht mehr er um uns. Und das ist so ein Prozess, der auch, da braucht man auch eine Weile für, um zu verstehen, das ist jetzt nicht mehr unser Vater, der gebildete Mann, der Architekt, von dem man immer was lernen konnte, mit dem man sich auf einem relativ hohen intellektuellen Niveau auch austauschen konnte, dass das dann irgendwann vorbei ist. Das muss man so akzeptieren. Und wenn man das akzeptiert hat und sagt, jetzt ist es anders, wir sind immer noch eng verbunden, aber auf einer anderen Ebene, emotional stehen wir uns immer noch sehr nah, aber ich kümmere mich jetzt, oder wir kümmern uns um ihn, er braucht uns jetzt, und unsere Zeit verbringen wir anders als mit anspruchsvollen Gesprächen, dann geht das. Und dann kann man das auch trotzdem genießen, dieses Zusammensein.
Was war das Lustigste, was Sie mit Ihrem Vater erlebt haben, und was war das Schlimmste in dieser Zeit der Demenz?
Das Lustigste waren all die Momente, die wir da, also die wir gespielt haben. Wir haben so Spiele gespielt, wo er dann immer so Antworten geben musste. Der hatte so einen schrägen Humor, hatte mein Vater. Der war lange verschüttet, habe ich das Gefühl. Der hatte den als Kind wohl, haben immer seine Geschwister und seine Mutter erzählt. Und dann durch die Kriegserlebnisse und durch alles sonst wurde das irgendwie, ist das abhanden gekommen. Und das kam in der Demenz wieder zum Vorschein. Er hat dann so alte Witzchen erzählt von früher, so Jungsstreiche und so, auch so ein bisschen versaut. Er war dann so hemmungslos. Das fand ich auch, muss mich auch dran gewöhnen. Aber ich muss natürlich furchtbar über ihn lachen, wenn er dann solche Bemerkungen plötzlich machte, die ich von ihm überhaupt nicht kannte. Und dann hatten wir eben auch so Erlebnisse dann in dem Heim, wenn er da gefeiert wurde, haben wir zusammen getanzt oder wir haben Bingo gespielt und so lauter Sachen gemacht, die mein Vater in seinem bewussten im Hauptteil seines Lebens, also bei Verstand, war niemals gemacht hätte. Wir haben auch so Volksmusiksendungen im Fernsehen geguckt und das fand er alles toll. Er fand ganz andere Dinge toll als früher. Und da haben wir natürlich dann auch, wir haben sehr viel miteinander gelacht. Er war wieder ein kleiner Junge. Er hat dann so einen Schatz gemacht und hat sich gefreut, wenn ich darüber sehr lachen musste und hat dann auch gelacht. Also das waren sehr schöne Momente. Und schlimm war für mich immer, wenn er halt ins Krankenhaus musste und da so hilflos mich angeguckt hat auf seinem Krankenbett, in seinem Kittel. Das war furchtbar. Also am allerschlimmsten war es ganz am Ende, da hat er nämlich auch noch diesen Krankenhauskeim bekommen. Und da musste er, also da gab es noch kein Corona, deswegen kannte man das ja nicht, da musste ich immer mit komplett maskiert, mit Haube, mit Kittel, mit Handschuhen, mit Maske da rein. Und mein Vater guckte mich an wie ein Gespenst, weil er natürlich überhaupt keine Ahnung hatte, was das sollte, dass da plötzlich jemand, dass alle so vermummt zu ihm reinkamen. Und dann haben wir ihn zum Glück auf dem Krankenhaus rausgekriegt und im Altersheim waren die das ein bisschen lockerer gesehen. Also da konnte man dann wieder so dass er seine letzte Lebenszeit nicht alle um ihn herum maskiert erleben musste, sondern ganz normal. Das waren keine schönen Momente. Man sieht es ja immer an den Augen. Also mein Vater hat mich damals so verschüchtert und ängstlich und mit geweiteten Augen angeguckt, dass ich gesehen habe, er weiß gar nicht mehr, was jetzt mit ihm passiert. Und andersrum, wenn er Spaß hatte am Leben und wenn er lustig drauf war, dann hat er so verschmitzt geguckt und so hatte Lachfältchen und das, also daran habe ich ganz viel gesehen, wie es ihm gerade, wie seiner Seele gerade.
Das ist ja das Interessante, dass man eben auch mit Demenzkranken sie nicht immer nur wie Kranke behandeln muss, sondern ja letztendlich auch noch Spaß haben kann, so wie Sie es ja auch beschrieben haben. Vielleicht da mal eine kleine Anekdote. Also meine Schwiegermutter ist dement und die ist in einer Phase, wo sie eben teilweise wirklich sich so ein bisschen in ihre Kindheit zurückversetzt fühlt. Und wir brachten ihr dann so ein bisschen Marzipan mit und dann fing sie plötzlich an zu lachen und fragten wir dann, warum sie lacht und meinte sie, ja, nicht Papa sagen, also ihrem Vater. Wir sagen als Kinder immer, Marzipan kackt der Hahn. Also ich kann Ihnen sagen, ich saß im Pflegeheim und habe ein Lachflash bekommen, konnte nicht wieder aufhören. Aber auch das ist dann und man merkte, sie hatte so unheimlich viel Spaß, dass sie uns das dann erzählt hat. Und das, glaube ich, verkennt man oft auch, dass man eben auch mit kranken Menschen, auch mit dementen Patienten Spaß haben kann, dass sie das Gefühl haben, sie gehören dazu, man hat Freude, das Leben kann trotz allem schön sein.
Ja, das ist ganz wichtig.
Würden Sie das genauso unterschreiben?
Ja, absolut, absolut.
Aus heutiger Sicht, hätten Sie etwas anders gemacht oder haben Sie etwas bereut?
Nee, eigentlich nicht. Also, ich wüsste nicht, was wir hätten anders machen sollen. Das war einfach die beste Lösung für uns alle, glaube ich. Ich habe mit dem Heim Glück gehabt. Es gibt andere Heime, die ganz schlimm sind. Also, da muss man sehr, sehr sorgfältig auswählen, finde ich. Ansonsten, nee, wüsste ich jetzt nicht, was wir hätten anders machen sollen.
Was würden Sie Betroffenen, also auch betroffenen Familienangehörigen raten, aus Ihrer Sicht, wenn die merken, da stimmt was nicht mehr mit Mutter, Vater, wie auch immer, was können die tun?
Ja, also man sollte sich schnell Hilfe holen. Man sollte nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also das haben wir falsch gemacht. Wir haben zu lange gewartet, auf jeden Fall. Wir hätten früher handeln müssen. Wir hätten uns viel früher Unterstützung holen müssen und uns auch informieren sollen über die Situation, was es für Möglichkeiten gibt, uns auch mit anderen austauschen. Das finde ich ganz wichtig, dass man kommuniziert, dass man sich mit anderen Betroffenen austauscht und sich Hilfe holt, weil alle haben dieselben Probleme. Und man muss das nicht verstecken und vertuschen und verdrängen, weil man denkt, das darf jetzt nicht sein, sondern man sollte ganz offen damit umgehen. Und ich bin ja auch im Kuratorium der Deutschen Alzheimer Stiftung und ich bin Schirmherrin der Alzheimer Gesellschaft Hannover. Ich kann nur sagen, die Alzheimer Gesellschaft ist ein sehr guter Ansprechpartner. Also es ist ein guter Knotenpunkt, wo man sich dann weitergeleitet wird und Tipps bekommt, was man machen kann, wie man sich Hilfe holen kann und auch was die Betreuung angeht. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Und was dann auch noch, wenn es dann weiter fortgeschritten ist, im Umgang mit der demenziell veränderten Person wichtig ist, ist, dass man nicht immer nach der Person sucht, die der Mensch mal war. Also nicht immer hinterher trauern und sagen, aber er war da und sie war da und wie schrecklich und immer, also das alles so beweinen und beklagen, sondern sich einfach darauf einlassen, wer dieser Mensch jetzt ist. Also einfach im Hier und Jetzt leben, was auch immer alle Achtsamkeitsstudien und Trainer einem erzählen heute, einfach sich auf den Moment einlassen, das Hier und Jetzt genießen und suchen, also sich darauf einlassen, auf Augenhöhe, was diesen Menschen in dem Moment gerade gut tut. Dann geht es einem selber auch besser.
Wie ist das für Sie persönlich? Haben Sie Angst, auch an Demenz zu erkranken?
Nö, eigentlich nicht. Also ich habe ja gesehen, dass es eigentlich meinem Vater, mal abgesehen von der Übergangsphase, wo er selber sehr damit haderte, ansonsten ganz gut ging. Und auch den anderen da in seinem Wohnbereich, denen ging es eigentlich auch ganz gut. Also die selbst hatten weniger daran zu knacken als alle um sie herum. Ich glaube, für die Angehörigen ist es schlimmer als für die oder den Betroffenen. Aber natürlich, ja, wenn es so ist, dann ist es so, dann kann ich es nicht ändern. Aber ich natürlich lieber wäre bis ans Ende meines Lebens bei vollem Verstand. Also das ist schon der erstrebenswertere Zustand.
Ich wollte gerade sagen, das Erstrebenswerte ist natürlich, dass man wirklich bis zum Schluss fit und gesund ist. Haben Sie dann auch vorgesorgt? Also viele Menschen schieben ja auch immer hinaus, eine Patientenverfügung zu erstellen, Vollmachten zu vergeben. Wie ist das bei Ihnen?
Wir haben das so gemacht, mein Mann und ich, so wie das mein Vater auch gemacht hatte. Er hatte Patientenverfügung gehabt, wo er uns freie Hand gelassen hat. Also in der, was mit ihm passiert. Er hat uns das überlassen. Und das hat mein Vater, glaube ich, mehr gemacht aus, keine Ahnung, zur Trägheit oder Bequemlichkeit. Aber ich würde es auch so machen, dass ich, also ist vielleicht noch meine Meinung, die kann sich auch wieder ändern, aber dass ich eigentlich nicht in jedem einzelnen Unterpunkt festlegen möchte, was mit mir mal passieren soll, sondern mein Mann und ich sind so vertraut und eigentlich auch unsere Kinder und reden auch über diese Dinge, dass wir ziemlich genau wissen, was der andere jeweils will. Und ich glaube, da würde mein Mann für mich einfach richtig entscheiden. Und ansonsten, was Vorsorge, finanzielle Vorsorge angeht, versuchen wir natürlich, da so ein Polster zu haben, dass wenn wir mal Hilfe brauchen, dass wir das auch bezahlen können. Denn das ist ja wirklich sehr wichtig. Ne? Dass viele Menschen können einfach, da sind die Angehörigen drauf angewiesen, die müssen sich selber darum kümmern, weil das Geld nicht da ist, noch nicht mal das Geld für den Pflegeheim.
Wenn Sie das jetzt zu zwei Sätzen zusammenfassen, einmal die Empfehlung an Betroffene, wie sie selber eben vorsorgen müssen, oder auch der Umgang mit Demenz an sich. Wenn Sie das in zwei Sätzen zusammenfassen müssten, wie würden die Sätze heißen?
Man kann gar nicht rechtzeitig genug ans Alter denken und sollte sich Gedanken darüber machen, wie man sein Alter verbringen möchte, wenn man nicht mehr eigenständig leben kann und da auch finanziell versuchen vorzusorgen. Und was die Demenz angeht, kann ich jedem Angehörigen nur raten, sich auf den Zustand, in dem sich der Betroffene oder die Betroffene befindet, einzulassen und demjenigen liebevoll und ohne, wie soll ich sagen, ohne dem Vergangenen nachzutrauern, zu begegnen.
Vielen Dank, Frau Tietjen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das Interview mit Ihnen. Freue mich, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben.
Ja, habe ich sehr gerne gemacht.
Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.